Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Monika Dittrich herzlich willkommen zu Ihrem Magazin für politische Literatur. Joshua Wong gilt als das Gesicht der Demokratiebewegung in Hongkong. Schon seit vielen Jahren kämpft er unerschrocken gegen den wachsenden Einfluss Chinas in der Sonderverwaltungszone. Jetzt wendet er sich mit einem Buch an ein internationales Publikum. Es heißt Unfree Speech und wir stellen es Ihnen gleich zu Beginn dieser Sendung vor. Außerdem heute in Andruck das neue Buch des amerikanischen Star-Ökonomen Joseph Stiglitz mit dem Titel Der Preis des Profits. Der israelische Journalist Nadav Eyal diagnostiziert eine weltweite Revolte. Auch sein Buch haben wir heute im Programm. Wir besprechen eine umfassende Darstellung der Kurden in Nordsyrien. Und wir stellen Ihnen das neue Buch des Osteuropa-Historikers Karl Schlögel vor, der den Duft der Imperien erforscht hat. Es geht um Chanel Nummer 5 und Rotes Moskau. Zwei Düfte, die stellvertretend stehen für zwei politische Systeme. Und damit herzlich willkommen zu Andruck mit 5 aktuellen politischen Sachbüchern. Er war noch ein Junge, ein Teenager. Da setzte sich Joshua Wong schon tatkräftig für mehr Demokratie in seiner Heimat Hongkong ein. 2014 gehörte er zu den Wortführern der Regenschirmbewegung, die freie Wahlen in der chinesischen Sonderverwaltungszone forderte. Inzwischen gilt er als das Gesicht der Demokratiebewegung in Hongkong. Wegen seines Engagements musste er auch schon ins Gefängnis. Doch einschüchtern lässt er sich davon nicht. Im Gegenteil, gerade ist sein Buch erschienen mit dem Titel Unfree Speech. Und im Untertitel heißt es: Nur wenn alle ihre Stimme erheben, retten wir die Demokratie. Ruth Kirchner hat das Buch für Andruck gelesen.
Man sieht Joshua Wong oft in Hongkong. Der 23-Jährige mit dem jungenhaften Gesicht taucht seit Jahren regelmäßig dort auf, wo für mehr Demokratie gekämpft wird, auf Demonstrationen und bei Protestveranstaltungen. Während Demonstranten monatelang auf den Straßen ihre Slogans riefen, kämpft für die Freiheit, haltet zu Hongkong, warb Wong um internationale Unterstützung für die Protestbewegung, die im Juni vergangenen Jahres begonnen hatte.
Since our protest movement started from June,
Joshua Wong gilt zumindest international als das Gesicht der Hongkonger Demokratiebewegung, auch wenn sein tatsächlicher Einfluss vom westlichen Ausland oft überschätzt wird. In Unfree Speech erzählt Joshua Wong, wie er wurde, was er ist. Ein ungeduldiger junger Mann, der jede Gelegenheit nutzt, um seine politischen Forderungen zu bekräftigen. Ein Aktivist, dessen Hartnäckigkeit manchmal auch auf die Nerven gehen kann. Aber Wong weiß, für ihn und seine Mitstreiter geht es ums Ganze. Bleibt Hongkong eine offene und liberale Stadt? Oder wird sie in Zukunft völlig unter der Knute Pekings stehen? Noch wird die 7-Millionen-Metropole nach dem Prinzip ein Land, zwei Systeme regiert. Die Bürger Hongkongs genießen daher mehr Freiheiten und Rechte als die Menschen auf dem chinesischen Festland. 1997 ging die britische Kolonie zurück an das kommunistische China. 2047 endet die 50-jährige Übergangsperiode. Dann wird Hongkong seinen Sonderstatus verlieren. Joshua Wong kämpft also um die Zukunft seiner Generation.
Mein Optimismus wurzelt nicht nur in meiner Überzeugung, dass Demokratie eine unaufhaltsame globale Bewegung ist, die selbst das mächtigste Regime nicht rückgängig machen kann, sondern auch in meinem unerschütterlichen Glauben an die Menschen in Hongkong.
Wie wird ein Hongkonger Junge zum leidenschaftlichen Demokratieaktivisten? Der Sohn frommer Christen ist als Kind ganz schön nerdy, wie er selbst einräumt. Videospiele und Manga-Comics bestimmen seine Freizeit. Seine Rechtschreibschwäche kompensiert er mit Geschwätzigkeit. Vor allem prägt ihn die wachsende Identitätskrise seiner Heimatstadt, die nicht mehr britisch ist und nicht chinesisch sein will.
Die widersprüchlichen Gefühle meiner Generation für unser angebliches Mutterland motivieren uns, nach Wegen zu suchen, die emotionale Leere zu füllen. Wir wollen unseren eigenen Platz in der Welt erkämpfen und eine eigene Identität entwickeln, nach unseren Vorstellungen.
Seine erste Kampagne initiiert Wong mit 11 Jahren gegen fades Schulessen. Berühmt wird er mit 14 an der Spitze einer Gruppe, die sich Scholarism nennt und sich erfolgreich gegen nationalistische, also Peking-treue Bildungsinhalte zur Wehr setzt. All das schildert Wong in seinem Buch, das aber nie nur Erinnerung ist, sondern immer auch politisches Manifest. Wer sich also ausgewogene Analysen wünscht, wird an Unfree Speech wenig Freude haben. Wong schreibt mit der Überzeugungskraft des Aktivisten. Er weiß, wo er steht und macht das sehr deutlich. Auch seine Briefe aus dem Hongkonger Jugendgefängnis Pek Uk durchzieht dieser Stil. Wong war dort 2017 inhaftiert. Aus der Schülerbewegung Scholarism ist die Partei Demosisto geworden. Die Regenschirmbewegung von 2014 hat die Hongkonger und Pekinger Regierungen erneut herausgefordert. Diesmal vergeblich. Wong, eine der Führungsfiguren von 2014, muss dafür 68 Tage hinter Gitter. Toilettenschruppen, die Haare auf 6 mm kurz geschoren. Wong beschreibt den Gefängnisalltag mit einer Mischung aus Wut und Faszination. Der behütete Mittelschichtsjunge sieht sich mit einer neuen Lebenswirklichkeit konfrontiert.
Als Häftling muss ich mich bedingungslos unterordnen. Ich muss jedem Befehl ohne Widerrede Folge leisten und jeden Beamten höflich mit Sir anreden. Hält ein Aufseher mich beispielsweise an, weil er mit mir sprechen will, muss ich alles, was ich gerade in der Hand halte, Zahnbürste, Handtuch, Bücher usw., auf den Boden legen, bevor ich seine Frage beantworte, und darf ihm nicht in die Augen sehen.
Die Ereignisse des vergangenen Jahres handelt Wong relativ kurz ab. Ein geplantes Auslieferungsgesetz ist Auslöser monatelanger Massenproteste. Die Polizei geht hart gegen die Menschen vor. Es kommt zu Straßenschlachten und Gewalt. Der umstrittene Gesetzentwurf ist zwar mittlerweile vom Tisch, doch der Bewegung geht es jetzt um eine Reform des politischen Systems der Sonderverwaltungszone. Dass Wong diesen Entwicklungen vergleichsweise wenig Raum widmet, ist schade. Ein genaueres Eingehen auf die Stärken und Schwächen der disparaten Protestbewegung hätte seinem Buch deutlich mehr Tiefe gegeben. Denn kann eine Protestbewegung ohne klar erkennbare Führungsstrukturen auf Dauer überhaupt Bestand haben? Auch ein kritischer Blick auf fragwürdige Aspekte, etwa Gewalt und Vandalismus, ist überfällig. Doch Wong geht der kritischen Auseinandersetzung aus dem Weg, konzentriert sich stattdessen darauf, für Hongkong zu werben und für demokratisches Engagement weltweit.
Wenn meine Zeit als Aktivist eines gezeigt hat, dann ist es die Tatsache, dass auch ein Einzelner etwas bewegen kann, gegen alle Widerstände. Egal wie alt und an welchem Ort ihr seid, ihr könnt ein Teil von etwas sein, das viel größer ist als ihr selbst.
Das klingt arg pathetisch und wie viele Stellen in Unfree Speech ein bisschen eindimensional. Aber Wongs Buch ist in diesen unruhigen und unübersichtlichen Zeiten dennoch bemerkenswert. Als Geschichte eines jungen Mannes, der fest an seine Ideale glaubt und nicht bereit ist, sich den übermächtigen Verhältnissen und der Übermacht Chinas geschlagen zu geben.
Sagt Ruth Kirchner über das Buch von Joshua Wong, Unfree Speech, nur wenn alle ihre Stimme erheben, retten wir die Demokratie. Aus dem Englischen übersetzt von Irmengard Gabler und bei S. Fischer verlegt. 208 Seiten, kosten 16 Euro. Star-Ökonom, Nobelpreisträger, Regierungsberater – all diese Zuschreibungen passen auf Joseph Stiglitz. Der amerikanische Volkswirt lehrte als Professor an den Elite-Universitäten in Yale, Princeton und Stanford. Er war Berater der Clinton-Regierung und Chefökonom der Weltbank. In vielen seiner Bücher und Aufsätze hat er sich mit den negativen Folgen des ungezügelten Kapitalismus auseinandergesetzt, mit den Schattenseiten der Globalisierung, mit sozialer Ungleichheit. Darum geht es auch in seinem neuen Buch, in dem er den amerikanischen Traum, dass man es allein mit harter Arbeit vom Tellerwäscher zum Millionär bringen kann, als unrealistischen Traum entlarvt. Sozialer Aufstieg sei nach Jahrzehnten neoliberaler Politik kaum mehr möglich, so seine These. Unsere Rezensentin Katja Scherer findet nicht alle seine Argumente überzeugend, hält sein Buch mit dem Titel »Der Preis des Profits« aber dennoch für empfehlenswert.
Für Joseph Stiglitz ist es offensichtlich. Der Neoliberalismus und damit das Versprechen, dass der Markt schon alles richten wird, sind gescheitert. Das ist, wieder einmal, die Kernthese seines neuen Buches. Jahrelang, schreibt er, habe sich der amerikanische Staat zurückgezogen und Unternehmen freie Hand gelassen, mit katastrophalen Folgen.
Wir haben nicht angemessen auf die wachsende Ungleichheit reagiert und uns stattdessen zu einer Wirtschaft und Demokratie des 1% für das 1% der Bevölkerung entwickelt.
Stiglitz' Kritik am Neoliberalismus ist mitnichten neu, weder von ihm noch für die ökonomische Theorie insgesamt. Aber er hat sie mit umso mehr Werf aufgeschrieben. So beginnt sein Buch mit einer Schilderung all dessen, was aus Stiglitz' Sicht in der amerikanischen Gesellschaft falsch läuft. Er kritisiert, dass Konzerne kaum Steuern zahlen. Er verweist auf die ungebrochene Macht der Finanzmärkte und erklärt am Beispiel des obersten Gerichtshofs, wie durch den Einfluss der Regierung inzwischen sogar das Justizsystem erodiere.
Dies führte im Ergebnis zu einem Gerichtshof, der von vielen schlichtweg als ein weiteres Instrument in einer weitreichenden parteipolitischen Auseinandersetzung betrachtet wird. Als ein Gericht, das die wirtschaftlichen und ethnischen Spaltungen vergrößert und die sowieso schon tiefen politischen und weltanschaulichen Gräben noch vertieft hat.
An sich sind all diese Kritikpunkte nicht neu und auch ihre Darstellung im Buch ist oft einseitig. Dennoch sind Stiglitz' Ausführungen die Lektüre wert, denn in ihrer Gesamtheit machen sie klar, dass es in den USA jenseits der Glanz- und Glamour-Welt des Silicon Valleys für viele Menschen eine ganz andere wirtschaftliche Realität gibt. Und die sei weit weniger glänzend, betont Stiglitz. Für viele Bürger sei nicht nur der Aufstieg zum Millionär unerreichbar, sondern inzwischen auch der Aufstieg in die Mittelschicht.
Es sind nur ein paar Dinge, die ein Leben in Würde ausmachen. Menschen wünschen sich Arbeitsplätze mit fairer Entlohnung und ein Mindestmaß an Sicherheit. Eine gute Bildung für ihre Kinder und Zugang zu einem guten Gesundheitswesen. Bei all dem hat der Kapitalismus amerikanischer Prägung die Erwartungen weiter Teile der US-amerikanischen Bevölkerung enttäuscht.
Plakativ zeigt der Ökonom auf, was passiert, wenn Märkte nicht ausreichend reguliert werden und sich Geld und Macht bei einer kleinen Elite ansammeln, die dann ihre Interessen umso besser durchsetzen kann. Im zweiten Teil seines Buches geht es dementsprechend um die Frage, wie man es schafft, diese Entwicklung wieder zurückzudrehen. Stiglitz skizziert dafür einen politischen und ökonomischen Gegenentwurf zum amerikanischen Kapitalismus, einen neuen Gesellschaftsvertrag, wie er schreibt. Seine zentrale These: Der Staat muss stärker eingreifen.
Sachgerecht gestaltete, gut regulierte Märkte, die mit Behörden und einem breiten Spektrum zivilgesellschaftlicher Institutionen zusammenarbeiten, sind der einzige Weg in eine nachhaltige, dem Gemeinwohl verpflichtete Zukunft.
Die politischen Ideen, die Stiglitz aufzählt, klingen nicht schlecht. Mehr öffentliche Investitionen in Grundlagenforschung, ein gerechteres Steuersystem, strengere Vorschriften für die Finanzindustrie. Allerdings bleibt das Buch durch seinen allumfassenden Anspruch oft sehr oberflächlich. Und auch, dass es ausgerechnet jetzt erscheint, mitten im amerikanischen Vorwahlkampf, ist wohl kein Zufall. An vielen Stellen liest es sich, als hätte Stiglitz insgeheim lieber das Wahlprogramm der US-Demokraten geschrieben. Die Abrechnung mit dem amtierenden Präsidenten bleibt nicht aus.
Trump hat keinen Plan, um das Land voranzubringen. Sein Plan sorgt dafür, dass die Superreichen die Mehrheit der Bevölkerung weiterhin ausplündern können. Dieses Buch zeigt, dass Trumps Agenda und die Republikanische Partei vermutlich sämtliche Probleme, mit denen unsere Gesellschaft konfrontiert ist, verschlimmern werden. Sie werden die wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Spaltung verschärfen, die Lebenserwartung verringern und das Land in eine neue Ära immer niedrigeren Wachstums führen.
Die Forderungen, die Stieglitz in seinem Zitat »Neuen Gesellschaftsvertrag« skizziert, bezeichnet er als progressiv. Vieles davon erinnert allerdings an ein wirtschaftspolitisches System, das vielerorts in Europa schon lange existiert, nämlich die soziale Marktwirtschaft. Damit sich ein ähnliches System auch in den USA durchsetzen lasse, brauche es zunächst eine Änderung des Wahlsystems, argumentiert Stieglitz. Also leichteren Zugang zu Wahlen für sozial Benachteiligte und eine fairere Gewichtung von Wählerstimmen.
Letztlich ist heute die Macht des Volkes, die Macht der Wahlurne, die einzige verbliebene Gegenmacht. Aber je größer die Vermögens- und Einkommensungleichheit ist, umso schwerer lässt sich diese Gegenmacht wirkungsvoll ausüben. Daher ist die Verwirklichung größerer Gleichheit nicht nur eine Frage der Moral oder der wirtschaftlichen Vernunft. Es geht um das Leben der Demokratie.
So gut das klingt, lässt der Ökonom aber eine wichtige Frage unbeantwortet. Nämlich, wie es gelingen soll, das Wahlrecht zu ändern und damit auch all die anderen Forderungen durchzusetzen, wenn gleichzeitig schon längst eine reiche Elite regiert, die sich ihre Regeln selbst schreibt. Stieglitz Buch ist für europäische Leser insofern vor allem eines: ein Appell, ihr jetziges soziales System deutlich stärker als bisher gegen neoliberale Einflüsse zu verteidigen und es gar nicht so weit wie in den USA kommen zu lassen.
Katja Scherer besprach das Buch von Joseph Stieglitz, Der Preis des Profits. Wir müssen den Kapitalismus vor sich selbst retten. Aus dem Englischen übersetzt von Thorsten Schmidt. 368 Seiten sind bei Siedler erschienen und kosten 25 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Es ist schon viel geschrieben worden über die Krise der westlichen Demokratien, über den Brexit und den Erfolg von Männern wie Donald Trump, über den Aufstieg der Populisten und die zunehmende Verachtung demokratischer Werte. Wie lassen sich diese Entwicklungen erklären? Der israelische Journalist Nadav Eyal ist um die Welt gereist, um Antworten zu finden und die Ursachen politischer Verwerfungen zu verstehen. Er sprach mit deutschen Neonazis und mit Dürreopfern in Sri Lanka. Er analysierte Geburtenrückgang und Migrationsströme, Nationalismus und Globalisierung. Seine Diagnose? Wir erleben eine weltweite Revolte. So heißt auch sein Buch, ein Sachbuch-Bestseller, der bereits in viele Sprachen übersetzt wurde. Jetzt ist der Titel auch auf Deutsch erschienen und Sebastian Engelbrecht stellt ihn vor.
Alles wird besser. Die Bilanz des Fortschritts kann sich sehen lassen. Die Zahl der Kriege zwischen Staaten ist seit dem Zweiten Weltkrieg zurückgegangen. Heute können 86% der Weltbevölkerung lesen und schreiben. 1950 beherrschte nicht mal die Hälfte der Menschen diese Kulturtechnik. Und die Kindersterblichkeit ist seit 1990 um die Hälfte gesunken. Diese ermutigenden Zahlen hat Nadav Eyal gesammelt, 40 Jahre alt, Journalist beim israelischen Kanal 13, einem der größeren Privatfernsehprogramme des Landes. Trotz alledem sieht Eyal die westliche Welt in einer Krise. Er glaubt sie in einer Revolte, im Aufstand gegen die Globalisierung begriffen.
Was als Unbehagen an der Globalisierung begann, verwandelte sich in eine regelrechte Revolte gegen die Weltordnung, aus der wiederum der Grundkonflikt unserer Zeit hervorging, der Kampf um die Ideen des Fortschritts selbst.
Die Revolte unserer Zeit bedrohe den Fortschritt, meint Nadav Eyal. Populisten und Nationalisten stellen die Erfolge der globalisierten Welt in Frage. Einer Welt, in der weltweiter Handel, internationaler Austausch und interreligiöse Existenz zur Normalität geworden sind. Jede Krise dieser Welt nutze den Revoltierenden. Sie nähren sich durch Probleme wie Ausbeutung, Ungleichheit, Umweltschäden und Bedrohung der Identität.
Nationalismus und Fundamentalismus sind wie eine Autoimmunkrankheit und die bricht im Moment der Krise aus. Die Krise kann zum Beispiel die Ankunft von mehr als 1 Million Flüchtlinge sein, wie es hier geschehen ist.
Nadav Eyal beschreibt in seinem Buch diese von ihm wahrgenommene Revolte. Und er versucht zu ergründen, warum die Welt aus den Fugen zu sein scheint, warum Populisten wie Trump und Johnson die Macht erobern können, warum eine Partei wie die AfD von Erfolg zu Erfolg eilt. Der 40-jährige Eyal hat dabei schon einiges von der Welt gesehen. Er war Reporter für den israelischen Armeerundfunk, berichtete aus dem Westjordanland, aus London und den USA. Für sein Buch reiste er unter anderem nach Griechenland und sprach mit Dürreopfern in Sri Lanka. Nicht als erster stellt Nadav Eyal fest, dass sich Populisten und Fundamentalisten heute digitaler Medien bedienen können, um ihre zynische Weltsicht zu verbreiten. Dabei könnte das Internet größtmöglicher Mündigkeit und Aufklärung dienen. Es könnte dazu dienen, Wahrheit und Lüge besser zu unterscheiden. Die Populisten aber nutzten es, so Eyal, lediglich zur Verbreitung von Demagogie und Propaganda. Rechtsradikale missbrauchten das Internet, um ihr, Zitat, binäres und rigides Weltbild unter das Volk zu bringen. Es fällt auf, dass der Israeli Nadav Eyal vor allem in der Revolt der Rechtspopulisten und Extremisten eine Gefahr sieht und weniger im islamischen Fundamentalismus. Die Umkehrung eines sonst üblichen israelischen Narrativs.
Der islamische Fundamentalismus hat keine reelle Chance, in den nächsten Jahrzehnten größere politische Macht in Europa zu erlangen. Doch bei der extremen Rechten in Europa sieht das anders aus. Sie blickt nicht nur zuversichtlich in die Zukunft, sondern weiß auch, dass sie in Europa schon einmal an der Macht war und bessere Chancen hat, eine Mehrheit zu erlangen.
Aber Nadav Eyal hat erkannt, dass die Revolte gegen die unübersichtliche, die globalisierte Welt nicht nur von rechts kommt. Und überhaupt macht er den Revoltierenden keine Vorwürfe.
Ich umarme die Revoltierenden. Ich denke, die meisten Revoltierenden sind keine AfD-Wähler. Und auch die, die AfD wählen, wie auch die Trump-Wähler, möchte ich nicht alle in einen Topf werfen. Ich habe Menschen getroffen, die haben 2-mal Obama gewählt und dann Trump. Sind sie plötzlich zu Rassisten geworden? Die Antwort ist nein. Menschen revoltieren momentan aus 2 Richtungen. Es gibt auch die, die wegen der Klimakrise revoltieren.
Nadav Eyals Umarmungsversuche reichten so weit, dass er sich in Thüringen mit Neonazis traf. So drang er zu einer der Quellen der abgründigen und widersprüchlichen Reden der Rechtsextremisten vor. Anders als viele Journalisten belässt es Nadav Eyal nicht bei der Analyse von Fakten. Er ruft auch auf zum Kampf für seine Ideale, also für Aufklärung und Rationalität, für ein gemeinsames Zusammenleben über die Grenzen von Nation und Religion hinweg. Dieser leidenschaftliche Appell macht Eyals Buch besonders lesenswert. Sein Ansatz ist antifatalistisch und konstruktiv. Fast schon wehmütig blickt er auf ein Zeitalter der Verantwortung zurück, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Shoah, eine Zeit, in der sich Staaten und Gesellschaften von Idealen wie Aufklärung, Demokratie und Menschenrechten leiten ließen. Dieses Zeitalter sei vorüber seit dem 11. September 2001 und seit der Finanzkrise von 2008. Heute, fordert Nadav Eyal, müsse die Welt zurück zu den Idealen dieses Zeitalters. Das aber könne man nur durch permanentes Ringen erreichen und durch Engagement.
Gewinnen wird der, der es versteht, die Energie der Revolte umzulenken, zugunsten eines neuen Narrativs.
Das neue Narrativ ist zugleich das alte, das Ideal des von Nadav Eyal beschworenen Zeitalters der Verantwortung. Also propagiert er Solidarität statt Turbokapitalismus, verbindliche Vereinbarungen zur Lösung der Klimakrise, Einfluss der ärmsten Weltregionen im UN-Sicherheitsrat und er sieht die Flüchtlingskrise als Chance für vergreisende Gesellschaften. Beispielhaft erzählt Eyal die Geschichte einer syrischen Flüchtlingsfamilie, die er vor ein paar Jahren auf der griechischen Insel Kos traf.
Heute arbeiten sie. Sie kaufen sich eine Wohnung. Sie studieren. Sie sprechen alle Deutsch. Hier, sie wohnen nicht weit von Frankfurt. Der Vater arbeitet als Busfahrer. Ein halbes Jahr, nachdem er hierher kam, begann er zu arbeiten. Ihre Aufnahme hier ist fantastisch.
Deutschland dient dem Autor an diesem Punkt als positives Beispiel. Eyal sieht die Deutschen aber in Zeiten der Revolte auch ganz besonders in der Pflicht. In einem Nachwort zur deutschen Ausgabe schreibt er, wenn Deutschland dabei scheitere, seine Zuwanderer zu integrieren, dann werde auch ganz Europa scheitern. Wenn Deutschland im Kampf gegen den Antisemitismus verliere, dann verliere auch Europa. Nadav Eyal spitzt seine These zu, indem er angesichts einer laufenden Revolte schreibt: Die Welt blickt auf Berlin.
Und das Buch von Nadav Eyal heißt Revolte, der weltweite Aufstand gegen die Globalisierung, übersetzt von Ruth Achlama. 496 Seiten sind bei Ullstein erschienen und kosten 29,99 Euro. Sebastian Engelbrecht hat das Buch besprochen. Rojava. So nennen die Kurden ein Gebiet im Norden Syriens. Eine Gegend, die sie seit Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges vor 9 Jahren erkämpft und aufgebaut hatten, indem sie weitgehende Autonomie erreichen konnten. Spätestens seit dem Einmarsch der Türkei in Nordsyrien im vergangenen Jahr ist die Zukunft der Kurden in dieser Gegend allerdings ungewiss. Die beiden Forscher Harriet Alsop und Wladimir van Wilgenburg haben unter schwierigen Bedingungen vor Ort recherchiert, wie die Kurden in dieser Region leben, welche Institutionen sie bereits aufgebaut und welche Vorstellungen sie von einem kurdischen Staat haben. Susanne Güsten stellt das auf Englisch erschienene Buch vor.
Strahlende junge Frauen in Kampfanzügen. So sieht das Bild aus, das internationale Medien von den Kurden in Nordsyrien geschaffen haben, seit diese sich im syrischen Bürgerkrieg ein Autonomiegebiet erkämpften und die Selbstverwaltung ausriefen. Eine neue Gesellschaft werde hier aufgebaut, gleichberechtigt, multiethnisch und egalitär. So verkündete es die Kurdenpartei PYD, die das Rojava genannte Autonomiegebiet regiert. Inzwischen ist der Traum fast ausgeträumt. Seit die Amerikaner im vergangenen Herbst die schützende Hand von Rojava nahmen und die Türkei einmarschierte, müssen die Kurden von Nordsyrien sich wieder mit dem Assad-Regime arrangieren. Dass ihr Gesellschaftsprojekt das Kriegsende überleben wird, ist unwahrscheinlich. Umso besser, dass es Wladimir van Wilgenburg und Harriet Alsop noch rechtzeitig gelungen ist, eine Bestandsaufnahme dieses Experiments vorzulegen, das auch im Westen große Strahlkraft entfaltete. Leicht war das nicht, wie der niederländische Journalist und die britische Sozialforscherin im Vorwort anmerken.
Obwohl die von den Kurden kontrollierten Gebiete sicherer waren als viele andere Regionen in Syrien, blieben die Risiken bei der Forschungsarbeit vor Ort doch hoch. Angriffe des Islamischen Staats, Kämpfe zwischen syrischen Regierungstruppen und den Kurdenmilizen sowie die von den USA unterstützten Militäroperationen gegen den IS wirkten sich auf Bewegungsfreiheit und persönliche Sicherheit aus. Unweigerlich gab es einige beinahe Unglücke, und die ständige Bedrohung durch diese und andere Gefahren begrenzte die Bewegungsfreiheit und erzwang das vorzeitige Ende der Recherchen.
Trotz dieser Herausforderungen ist Alsop und Wilgenburg eine bemerkenswert umfassende, sachkundige und vor allem differenzierte Studie gelungen, die in die Breite wie auch in die Tiefe geht. Den Hintergrund zum besseren Verständnis liefert ein Abriss der kulturellen und politischen Geschichte der Kurden in Syrien, bevor Aufbaustrukturen und Entwicklung der PYD-geführten Selbstverwaltung dargestellt werden. Die größte Stärke des Buches besteht aber in der Analyse von Anspruch und Wirklichkeit des Gesellschaftsprojektes von Rojava. Eine Analyse, die in allen Bereichen durchdekliniert wird, etwa auch beim Thema Frauenrechte.
Die Frauenfrage wurde nach dem raschen Ausbau des Autonomieprojekts zu einem zentralen Thema der PYD-Politik. Ab 2012 musste jeder Posten in der Verwaltung von einem Mann und einer Frau gemeinsam besetzt werden. In jedem Rat galt eine Frauenquote von 40%. Gesetze wurden erlassen, um der Diskriminierung entgegenzuwirken. Häusliche Gewalt gegen Frauen wurde sehr ernst genommen. Institutionen zum Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt wurden gegründet. Dass viele Frauen davon Gebrauch machten, deutete darauf hin, dass ein Umdenken eingesetzt hatte.
In eigenen Umfragen und Gesprächen vor Ort ermittelten die Autoren tatsächlich viel Zustimmung zur Frauenpolitik der PYD, aber auch Kritik. Diese richtete sich vor allem gegen die Kopplung der Frauenpolitik an die Ideologie der PYD, die wiederum von ihrem obersten Anführer stammt, dem in der Türkei inhaftierten PKK-Chef Abdullah Öcalan.
Als treibende Kraft für Frauenemanzipation werden demnach Öcalan und die politischen Institutionen der Revolution gesehen. Das Modell der Frauenbefreiung wird von Öcalan diktiert und geleitet, anstatt von Frauen für Frauen entwickelt zu werden. Frauen haben in dieser Revolution die Funktion, das ideologische Projekt zu realisieren und umzusetzen. Das wirft die Frage auf, ob es sich um eine echte Frauenrevolution handeln kann, da sie unter der Kontrolle der PYD steht, und fraglich bleibt, ob Frauen sich außerhalb dieser Parameter organisieren können.
Ein Widerspruch ist das, der sich durch alle Gesellschaftsbereiche von Rojava zieht. Die Beteiligung anderer Volksgruppen etwa, Araber, Assyrer, Turkmenen, ist zwar ausdrücklich gewollt, beschränkt sich in der Praxis aber auf Gruppierungen, die der PYD nahestehen, und grenzt andersdenkende Vertreter von Minderheiten aus, so wie auch eine kurdische Opposition nicht toleriert wird. In direkter Demokratie sollen sich die Bewohner nach dem Rojava-Modell mit kommunalen Räten selbst regieren. Doch in Wirklichkeit, so klagten Bewohner den Autoren, könnten die Räte oft nur absegnen, was die PYD vorgebe. Ein grundlegendes Paradox der kurdischen Autonomiezone sei der absolute Machtanspruch der PYD, stellen die Autoren fest. Bei allem basisdemokratischen und egalitären Anspruch werde die Revolution von der PYD einseitig und von oben durchgesetzt.
Zwar wurden unter ihrer Herrschaft wichtige Rechte verwirklicht und versucht, Ungleichheiten von Rasse, Geschlecht oder Religion abzubauen, doch ihr Monopol über Behörden, Dienstleistungen und Güter legt nahe, dass die Beteiligung zumindest teilweise erzwungen ist. Die Abwesenheit jeder politischen Opposition oder auch nur der Möglichkeit, alternative politische Ideen oder Politiker zu unterstützen, untergräbt die sozialen Werte, die das System propagiert.
Eine ernüchternde Analyse, die das Bild der fröhlichen Frauen im Kampfanzug relativiert. Ein klarsichtiges und kenntnisreiches Buch.
Soweit das Fazit unserer Rezensentin Susanne Güsten. Sie besprach den englischsprachigen Titel »The Kurds of Northern Syria« von Harriet Alsop und Wladimir van Wilgenburg, im August vergangenen Jahres erschienen bei IB Tauris, in Deutschland erhältlich für rund 31 Euro.
Thank you.
Gerüche sind normalerweise nicht Gegenstand historischer Forschung. Sie sind zu flüchtig und zu subjektiv, lautet der quellenkritische Vorbehalt. Und doch können Düfte, Aromen und auch Gestank typisch sein für eine Epoche, vielleicht sogar für ein politisches System. Dieser Spur folgt der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel in seinem neuen Buch. Es heißt »Der Duft der Imperien« und Ulrich Krökel stellt es vor.
Man tut Karl Schlögel gewiss kein Unrecht, wenn man ihn als Mann des Auges und des Intellekts bezeichnet. Bis heute gilt der 2013 emeritierte Professor für osteuropäische Geschichte als besonders scharfsinniger Beobachter. In »Der Duft der Imperien« wendet sich Schlögel nun jedoch einer völlig anderen Sphäre der Wahrnehmung und damit der Weltdeutung zu, dem Geruch. Und fast scheint es, als wäre er selbst ein wenig erstaunt über seinen Wagemut, das Wesen des 20. Jahrhunderts erschnuppern zu wollen. Gleich mehrfach erläutert er sein Anliegen.
In unserem Gedächtnis haben sich nicht nur Bilder eingeprägt, sondern auch Gerüche festgesetzt. Es braucht nur einen Windhauch, den Streifen eines Duftes, um eine ganze Szene in unserem Gehirn wieder zum Leben zu erwecken. Das Treppenhaus in der Schule, der Odor des Schreibwarengeschäfts, der Benzingeruch der Autos, ob östlicher Trabant oder westlicher Ford. An allen Lebensphasen haftet das Aroma der Zeit, und es kann nicht falsch sein, dem bei einer Rekonstruktion der Vergangenheit Rechnung zu tragen.
An anderer Stelle mutmaßt er:
Vielleicht ist es wirklich so, dass die Welt, die sich in einem Tropfen Wasser spiegelt, auch in einem Tropfen Parfum enthalten ist und das Aroma des Jahrhunderts entfaltet, für das es komponiert worden ist.
Was Schlögel in dem schmalen Band schließlich vorführt, ist dann aber doch mehr als ein diffuses Schnuppern und Spekulieren. Er hat eine Geschichte zu erzählen, eine Geruchsgeschichte der beiden Imperien des 20. Jahrhunderts. Als Ausgangspunkt dient ein historischer Zufall. Die in West und Ost legendären Parfums Chanel Nummer 5 und Rotes Moskau sind so etwas wie Duftzwillinge in getrennten Welten.
Es zeigte sich, dass beide auf eine gemeinsame Komposition zurückgehen, komponiert von französischen Parfümeuren im Zarenreich, von denen der eine, Ernest Beau, nach Revolution und Bürgerkrieg nach Frankreich zurückkehrte und auf Coco Chanel traf, während der andere, Auguste Michel, in Russland blieb, bei der Gründung der sowjetischen Parfümindustrie mitwirkte und das Rote Moskau schuf.
Hat Schlögel diese Fährte erst einmal aufgenommen, erweist er sich als historischer Spürhund im besten Sinne. Im Westen lässt er Coco Chanel auftreten, wie sie im Labor von Ernest Beau den mythenumrankten und später so sagenhaft erfolgreichen Duft Nummer 5 auswählt. Das uneheliche Kind eines umherziehenden Markthändlers steigt zur Stilikone einer Epoche auf, die in Chanel Nummer 5 ihre ultimative Duftnote findet. Schlögel entwirft hier mit wenigen, mitunter etwas groben Pinselstrichen, ein Sittengemälde der westlichen Welt des 20. Jahrhunderts. Brillanter noch gelingt ihm die Skizze des sowjetischen Ostens, wo Auguste Michels Rotes Moskau nach der Oktoberrevolution 1917 eine geradezu widersinnige Erfolgsgeschichte schreibt.
Von nun an lagen die Geruchswelten der physischen Arbeit, die mit Kräfteverausgabung, Schweiß und Schmutz verbunden war, im Streit mit den Düften des Müßiggangs, der Verzärtelung, der Dekadenz. Parfums konnten nun so verräterisch sein wie Brillen, die den bürgerlichen Intellektuellen verrieten. Sie wurden zum Klassenmerkmal.
Besonders eindrucksvoll arbeitet Schlögel biografische Parallelen heraus. In der Sowjetunion ist es Palina Jemtschuzhina, die Ehefrau des langjährigen Außenministers Wjatscheslaw Molotow, die der Parfümindustrie zum Wiederaufstieg verhilft und dem Roten Moskau zum Durchbruch. Und während sich Coco Chanel im besetzten Paris mit den Nazis einlässt und sich später in die Schweiz absetzt, fällt Jemtschuzhina den stalinistischen Säuberungen der Nachkriegszeit zum Opfer und wird nach Sibirien verbannt. In einem der stärksten Kapitel stellt Schlögel die Gerüche in den deutschen Vernichtungslagern und dem sowjetischen Gulag gegenüber. In Auschwitz ist es
der schale, widerliche Geruch von verbranntem Menschenfleisch, der das ganze Lager wie ein Teppich zudeckt.
An der Kolmar dagegen, mit ihren extremen Minustemperaturen, prägt sich nicht der Leichengeruch ein.
Die Toten werden hier zu Eissäulen und wie Holzstämme im Freien gestapelt, bis sie vom Tauwetter im Frühjahr freigelegt werden und bestattet werden können, bevor sie auftauen und in Verwesung übergehen. Im Gulag steht der Geruch von Brot für das Überleben.
Karl Schlögels »Duft der Imperien« ist ein Parfumsritt durch Lebenswelten und Biografien, Politik und Gesellschaft des 20. Jahrhunderts, dem in seinen großen Sprüngen nicht immer ganz leicht zu folgen ist. Der Eindruck drängt sich auf, dass der Historiker etwas zu wenig Zutrauen in seinen olfaktorischen Ansatz hat, um genau diesen dann auf die Spitze zu treiben und die gesamte Palette der Möglichkeiten anzudeuten. Keine Frage, Gerüche als historische Quellen sind problematisch. Meist sind es eben doch keine reproduzierbaren Parfumrezepturen, auf die sich Forschende stützen können, sondern stark subjektiv eingefärbte Beschreibungen von Zeitzeugen. Vor umso größere Aufgaben stellt es die Geschichtswissenschaft, die Welt der Aromen und des Gestanks dennoch zu erkunden. Schlögl weist mit der Duft der Imperien auf diese Lücke hin. Vor allem aber ist die Lektüre des Buches ein inspirierender Genuss.
Ulrich Krökel war das über Karl Schlögl, der Duft der Imperien, Chanel Nummer 5 und Rotes Moskau. 221 Seiten sind bei Hansa erschienen und kosten 23 Euro. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur. Nächste Woche stellen wir Ihnen in dieser Sendung unter anderem das neue Buch von Volker Ulrich vor. Es heißt 8 Tage im Mai und beschäftigt sich mit der letzten Woche der Nazi-Diktatur und des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you.